Ich bin tatsächlich, glaube ich, in meiner Arbeitsweise generell ein Mensch, der so ein bisschen erstmal in die beobachtende Perspektive geht. Jedes Mal, wenn irgendwelche People in Culture Projekte kamen, sei es irgendwie Führungskräfte, Trainings organisieren etc. und die Kapazitäten da nicht da waren, war ich immer die Erste, die die Hand gehoben hat. Ich würde sagen, wahrscheinlich arbeite ich hier jetzt auch mehr, als ich in meinen vorherigen Stationen, aber mir macht es unfassbar viel Spaß. Wo brauchen wir denn wirklich noch wie viele Personen auf welchem Level? Ich glaube, das ist auch einfach so diese Strategie da reinbringen, Klarheit reinzubringen, glaube ich, hilft ja. Da dann auch nochmal. Wenn man hier richtig Gas gibt, dann wird man hier nicht nach Zeit befördert, sondern nach dem, wie ready man ist. Wir wollen, dass jemand ins Team reinpasst und dass wir uns bei jedem Afterwork darüber freuen, wenn die Person dabei ist. Radial ist definitiv ein Umfeld, das fordert und fördert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Data People. Heute wieder mit Team Insights von Radial. Und zwar stellt sich heute Simone Sixt, unsere sehr, sehr geschätzte Senior Managerin People and Culture, vor. Wolf und ich dachten bei der Gründung als letztes daran, interne Positionen aufzubauen, weil sie auf dem Papier erstmal Geld kosten und nicht unbedingt Geld bringen. Wenn wir damals gemusst hätten, welche Entlastung jemand wie Simone bringen wird, dann hätten wir uns wahrscheinlich früher überlegt, eine solche Stelle zu schaffen. Simone und ich reden jetzt circa 50 Minuten darüber, was es heißt, einen People and Culture Bereich wirklich from scratch in einem Startup hochprofessionell aufzubauen und insbesondere auch darüber, was das Thema Kultur, Ownership und Drive im Private Equity und Beratungsumfeld genau heißt. Und last but not least auch darüber, was wir in den nächsten Monaten und Jahren vorhaben. Und seid sehr darauf gespannt, denn wir haben einiges vor. Und wenn ihr wissen wollt, was das genau ist, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen, Simone.
Hallo.
Wir hatten ja tatsächlich schon mal einen Podcast gedreht, ganz am Anfang, als du bei uns warst, und haben dann entschieden, jetzt machen wir es lieber nochmal, weil, glaube ich, in den 7 Monaten extrem viel passiert ist. Ich habe auf dem ein oder anderen Firmen-Event schon öfter erwähnt, dass du Wolf und mein Leben maßgeblich verändert hast. Warum das so ist, kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Aber stell dich doch gerne selber einfach kurz vor.
Ja, sehr gerne. Ich würde einfach mal bei meinem Studium tatsächlich anfangen. Ich habe an der TU München TUMBWL studiert, also Management Technology mit Nebenfach Chemie tatsächlich, weil mich das irgendwie immer interessiert hatte. Habe aber dann als Werkstudentin immer wieder festgestellt, eigentlich machen wir HR-Themen und People-Themen total viel Spaß. Habe da auch schon die ein oder andere Station eben mitgenommen gehabt und habe immer wieder mich so ein bisschen im HR-Bereich ausprobiert. Festanstieg hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, ach, ich könnte mir eigentlich mal doch nochmal vielleicht was anders anschauen. Das ist, wenn man irgendwie so auf einen Weg fährt, hat man vielleicht manchmal das Gefühl, man will dann doch nochmal was anders ausprobieren. Habe dann bei der ARAG als Vorstandsassistentin angefangen und da war es irgendwie wieder super witzig, weil jedes Mal, wenn irgendwelche People in Culture Projekte kamen, sei es irgendwie Führungskräfte, Trainings organisieren etc. und die Kapazitäten da nicht da waren, war ich immer die Erste, die die Hand gehoben hat. Und dann war tatsächlich eigentlich so nach 2,5 Jahren dort für mich klar, irgendwie du musst wieder zurück ins HR. Das ist einfach, wo du aufgehst. Es macht mir Spaß. Ich mag aber Leute entwickeln. Ich mag Leute einstellen. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Und habe mich dann bei Götz Partners damals beworben gehabt, war da dann erst im Learning and Development Bereich und später dann im Recruiting Bereich, Mitarbeiterbetreuung. Ja, und dann irgendwann hast du mich angeschrieben, Sascha, und hier sitze ich jetzt bei Radial.
Es war aber fairerweise nicht so einfach, wir mussten ja 2-mal anrufen.
Ja, das stimmt. Ich hatte tatsächlich damals ehrlicherweise überhaupt keine Wechselabsichten. Also ich weiß, es war Ende des Jahres, hattest du mich da angeschrieben gehabt. Und dann hab deine Ansprache gesehen, das war People in Culture Bereich aufbauen, Head of HR, und klang super, super spannend. Und ich dachte mir dann ehrlicherweise, ach, anhören kannst du sie ja mal. War bei euch beim Werbungsgespräch, hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich weiß noch, wir saßen hier zu dritt und gefühlt haben wir schon so viele Themen irgendwie angesprochen und war richtig, richtig cool. Bin nach Hause gefahren und dachte mir, ach, da will ich eigentlich anfangen. Das hätte am liebsten am nächsten Tag schon angefangen. Aber wie gesagt, ich hatte halt irgendwie so dieses andere Herz in der Brust, das gesagt hat, ach, ja, eigentlich willst du gerade momentan nicht wechseln, war bei Fortline Partners zu dem Zeitpunkt dann eben gut eingegroovt. Und ja, deswegen hatte ich dann eigentlich so gesagt, naja, Ende des Jahres jetzt vielleicht keine vorschnelle Entscheidung treffen und sagst du hier bei Radial ab. Irgendwie hat sich tatsächlich bei mir auch nicht so richtig angefühlt damals, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich hatte nicht so den Mumm, euch nochmal anzurufen, aber Wolf hatte den Mumm und hat mich dann im Februar angerufen und hat gesagt, ach Simone, ich kann das Gespräch irgendwie nicht vergessen, es hat gewiped, es war cool, willst du nicht doch irgendwie bei uns anfangen oder können wir uns mal drüber unterhalten? Und ich muss sagen, ich glaube, Wolf auch unfassbar überrascht bei dem Anruf, weil ich war dann, ja klar, Wolf, ich komme, und am gleichen Tag wurde Arbeitsvertrag unterschrieben. Also ich hatte ehrlicherweise darauf gewartet, bisschen. War für mich die beste Entscheidung. Bin super happy. Ich glaube, wir haben hier in den letzten Monaten, so viel gerissen.
Sie schon so an die Jahre, aber...
Ja, definitiv. So viel gerissen und es hat so viel Spaß gemacht und jeder Tag ist einfach anders und ja, ich glaube, ihr habt es ja auch schon oft irgendwie angesprochen oder wir reden ja auch drüber, dass ich hier einfach in der Rolle total aufgehe und so total Spaß macht. Von dem her, ja, bin ich happy, dass man mich Wolf damals nochmal angerufen hat.
Ja, so ist es halt manchmal, ne? Gerade im Unternehmerischen zeigt es wieder, Nein muss nicht unbedingt ein Nein sein. Das kann man auch mal nochmal 2-3 Mal validieren, bevor man das Nein tatsächlich annimmt. Und glücklicherweise hat der Wolf zu mir damals, wir waren da Abendessen, das weiß ich noch, dann hat er gesagt, eigentlich muss ich die Simone nochmal anrufen, weil irgendwie wollen wir das nicht so auf uns sitzen lassen, weil der Termin eben so positiv verlief und wir kein Vorstellungsgespräch hatten, sondern eigentlich schon überlegt haben, wie wir das Unternehmen eben weiterentwickeln. Und von dem her, es war Wolfs bester Anruf in der Zeit von Radial. Und bin sehr, sehr froh, dass er das gemacht hat. Ja. Was heißt denn People and Culture für dich?
Das ist ein unfassbar breiter Begriff, würde ich sagen. Aber für mich ist es tatsächlich, gerade im Beratungsunternehmen ist es das A und O. Wir haben kein Produkt, das wir letztendlich verkaufen, sondern wir verkaufen unsere Dienstleistung. Sprich, bei uns müssen die Berater, müssen wir gucken, dass es ihnen gut geht, dass es ein Arbeitsumfeld ist, bei dem sie sich wohlfühlen, bei dem sie ihre bestmögliche Leistung bringen können und natürlich auch schauen, dass wir in der Entwicklung in einen Schritt gehen oder auch in die Richtung gehen, dass sie sich so weiterentwickeln können, dass sie dem Kunden immer die bestmögliche Leistung bringen können. Und ich glaube, das sind so unglaublich viele Komponenten, aber für ein Beratungsunternehmen ist es nicht nur nice to have, sondern überlebenswichtig und die Strategie schlechthin, dass man eine gute People-and-Culture-Arbeit auch hat und da einen Fokus drauf legt.
Mhm. Dein ganzer Tag jetzt so, ich meine, du machst wahnsinnig viele Themen. Ich weiß noch, als du damals angefangen hast, dann warst du, glaube ich, 4 Wochen da und hast gesagt, Wolf, Sascha, ich würde gerne mal mit euch sprechen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Und dann hast du uns, glaube ich, so eine 12-, 13-seitige Unternehmens- oder eine PowerPoint-Präsentation geschickt und hast du dann einige Themen so illustriert, die man unter Umständen anders machen könnte, besser machen könnte. Ich habe danach zum Wolf gesagt, eigentlich hat Simone jetzt innerhalb von 3 Wochen unseren ganzen Laden durchschaut und alles festgestellt, was man falsch machen konnte. Wie ging's denn so los? Also mit was bist du gestartet? Ich meine, die Rolle ist ja vielseitig, ne? Du startest jetzt in einem Unternehmen mit keine Ahnung, 15 oder so waren es, glaube ich, damals. Leute, ich meine, jetzt sind wir 30, also hat sich auch viel getan.
Ja.
Wie hast du angefangen, dir den Bereich so zu bauen, wie du dachtest, dass du ihn möchtest?
Ja, ich bin tatsächlich, glaube ich, in meiner Arbeitsweise generell ein Mensch, der so ein bisschen erstmal in die beobachtende Perspektive geht. Sprich, ich bin hier angekommen, habe mich super viel mit Wolf auch ausgetauscht, war doch happy, dass wir da wirklich er sich auch die Zeit genommen hat, tatsächlich mich da an die Hand zu nehmen und mir alles so zu zeigen, wie es eigentlich aktuell läuft. Und wenn dann aber viele Themen gesehen, die noch so ein bisschen halt einfach noch nicht strategisch ausgearbeitet waren oder noch einfach aus Zeitgründen auch tatsächlich einfach nicht so angenommen sind. Das heißt, wir haben eigentlich ganz klassisch angefangen, mal einen Freelancer-Pool aufzubauen, haben gesagt, klar, es gab schon Freelancer, aber wir hatten tatsächlich einfach noch die eine oder andere Lücke, wo wir gesagt haben, da brauchen wir noch Unterstützung. Das haben wir einfach angefangen. Wir haben tatsächlich nochmal so ein bisschen uns Gedanken gemacht, welche Positionen brauchen wir. Ich bin eben tatsächlich, so wie du auch gesagt hast, mit der Präsentation so ein bisschen in die Beobachterperspektive gegangen und habe einfach auch so diese klassischen Themen, wie haben wir einen Ersthelfer, einfach nochmal gechallenged und gesagt, ich schaue mir alle Prozesse an, alles, was ich an Erfahrung mitgebracht habe von den Stationen davor. Versuche ich nochmal anhand zum Employer Lifecycle aufzuzeichnen, also sprich, wie kommen wir momentan an die Bewerbungen, wie ist die Mitarbeiterbetreuung, wie ist die Entwicklung und habe mich da dann so ein bisschen lang gehangelt und bin da dann eben mit euch nochmal in Austausch gegangen, habe versucht, so meine Ideen mit reinzubringen und mich da mit euch auszutauschen und ihr seid ja auch Gott sei Dank super happy und auch offen für Kritik oder für Anmerkungen. Und das ist eigentlich so mein Ansatz gewesen und ist auch ganz cool. Und klar, den einen oder anderen Sachen konnte ich jetzt auch schon umsetzen. Fühlt sich deswegen, wie vor eingangs gesagt, an wahrscheinlich wie Jahre. Aber gibt auch tatsächlich noch viel, glaube ich, wo wir auch einfach noch aktiv auch dran fallen können, was einfach jetzt auch aus zeitlichen Gründen vielleicht immer noch nicht umgesetzt ist. Aber es ist ja das Coole. Ich finde, man muss immer als Arbeitgeber auch schauen, dass man dranbleibt und verschiedene Hebel auch findet, dass alle dann auch happy sind und dass man sich auch als cooler Arbeitgeber platzieren kann. Und ja, ich glaube, zum Beispiel unsere Kommunenbewertungen mit 5,0 sprechen auch dafür, dass wir da dabei sind und schauen, dass es den Leuten auch gut geht, die sich hier entwickeln können.
Ja, und ich finde die Kununu-Bewertungen, die sind jetzt auch sage ich mal, was anderes, wenn du irgendwie drei Mitarbeiter hast, dass du dann im Zweifel irgendwie 5 Sterne kriegst, weil man irgendwie, keine Ahnung, im Wohnzimmer zusammensitzt und irgendwas hochzieht. Das ist, glaube ich, klar, aber jetzt sind es halt 30 Leute und da gibt es jetzt auch mit Sicherheit mal jemanden, der vielleicht mal was anzumerken hat, weil es halt jetzt einfach ein Unternehmen ist. Und das sind ja auch Themen, denen wir kritisch nachgehen. Also die Kununu-Bewertung ist jetzt tatsächlich, glaube ich, auch was wert.
Ja,
im Vergleich zum Anfang.
Ja, wenn ich da nochmal einhaken darf, kurz, das ist ja tatsächlich nicht nur nach außen, sondern wir haben jetzt zum Beispiel, klar, früher auch Mitarbeiter um Zufriedenheitsumfragen gemacht. Aber ich habe zum Beispiel gesagt, ich würde das einfach gerne auf eine reguläre Basis machen. Also ich würde das gerne alle 3 Monate machen, weil, blöd gesagt, wenn man einen Mitarbeiter irgendwie Event hatte und irgendwie alle Spaß hatten, dann ist wahrscheinlich der Wert vielleicht ein bisschen höher, als wenn es gerade einfach eine Crunch Time war. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man einfach so eine Kontinuität auch reinbekommt und einfach alle 3 Monate nochmal kurz ein Stimmungsbild abhebt. Und uns ist das auch super wichtig. Also ich arbeite das dann jedes Mal wieder auf, gehe auf euch zu, sage, das sind die positiven Punkte, das sehe ich vielleicht auch gerade momentan Entwicklungspotenzial. Also die Zufriedenheit ist hoch, aber es ist trotzdem einfach für uns zur Weiterentwicklung vielleicht einfach ein wichtiges Tool, dass man das regulär abfragt. Und das sind also Sachen, die ich zum Beispiel eben da auch ausgearbeitet habe, dass man sagt, das eben regelmäßig zu machen und da auf die Zufriedenheit zu schauen, ja.
Ja, ich meine, das Wichtige ist ja, dass Input kommt, ja. Das ist ja
absolut
das, was wir wollen. Ich meine, wir lechzen ja förmlich danach, dass aus dem Team Input kommt, dass wir Dinge besser und anders machen.
Absolut.
Und ich meine, glücklicherweise bist du in der zentralen Rolle jemand, der uns die Sachen auch schön um die Ohren haut, hin und wieder. Von dem her, da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr glücklich drüber, weil die, sagen wir, die Professionalität jetzt gerade im Bereich People and Culture, die ist schon enorm gestiegen. Ja. Was gibt es so, sagen wir, 2, 3, also du hast gerade gesagt, zu Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen implementieren, einen Ersthelfer definieren. Gab es sonst noch so Themen, die dir so jetzt nach, sage ich mal, 7 Monaten hängen geblieben sind, wo du sagst, das war so ein Meilenstein, den wir geschafft haben zusammen?
Tatsächlich glaube ich einfach so das Thema strategisches Hiring, dass wir uns auch nochmal zusammen Gedanken gemacht haben, was sind die Positionen, die uns aktuell auch fehlen, wo wollen wir vielleicht noch gezielt auch Geschäft aufbauen oder was sind noch so Randbereiche, die uns auch unterstützen würden. Also sind wir momentan auch auf der Suche zum Beispiel nach einem Text-CD-Profil. Das ist auch immer fast, dass in dem Dialog auch so ein bisschen mit einfach entstanden ist. Oder auch, dass ich euch zum Beispiel einfach mal nochmal so in der Beratung habe mit dieser klassische Pyramide, dass man sagt, man steigt als Consultant ein, entwickelt sich dann entsprechend hoch bis zum MD im besten Fall und unten sind natürlich ein größerer Pool an Personen, die am Ende dann auch übrig bleiben. Einfach auch der Anforderungsprofil entsprechend und wie die Projekte auch gestrickt sind. Und dann auch da habe ich euch das zum Beispiel einfach mal ausgearbeitet und habe gesagt, wo brauchen wir denn wirklich noch wie viele Personen auf welchem Level? Ich glaube, das ist auch einfach so diese Strategie, da reinzubringen, Klarheit reinzubringen, glaube ich, hilft da dann auch nochmal.
Ja, nee, absolut. Also das ist auch das, glaube ich, dass man so aus diesem reinen Machen rauskommt in wirklich eine strategische Weitsicht, sich überlegt, wie groß können wir nächstes Jahr sein, wie groß wollen wir nächstes Jahr sein.
Ja.
Die Pläne sind ja ambitioniert mit Internationalisierung. Ich meine, du hast gut. Zum Beispiel auch einen Freelancer-Pool in den USA aufgebaut. Unser Shared Service Center in Bulgarien, was ja ursprünglich mal in Griechenland sein sollte, was wir wieder eingeschafft haben, braucht ja entsprechend auch Leute. Also die Rolle wird natürlich auch immer internationaler. Wir haben dich ja, glaube ich, nach einem halben Jahr direkt befördert, weil die Arbeit so geil ist. Ja, also es war auch ein Meilenstein für mich tatsächlich, halt da wirklich jetzt jemanden zu haben, der das Thema halt treibt. Ja, also es gibt als Gründer tatsächlich nichts Schöneres, wie wenn du da irgendwie Rückenwind hast und weißt, die Sachen werden gemacht und das wird halt so durchprofessionalisiert und das ist, glaube ich, in der Rolle extrem wichtig.
Absolut, ja.
Thema Recruiting bist du ja auch wahnsinnig aktiv.
Ja.
Also ich weiß noch, wo unsere Buchhalterin sehr, sehr kurzfristig gekündigt hat und raus ist und du dann, glaube ich, innerhalb von 3, 4 Tagen oder so direkt jemand Neuen hattest und so. Also das sind natürlich immer so Momente, wo man sieht, wie wichtig die Rolle ist. Also was ich damit sagen will ist, Wolf und ich haben ja wirklich extrem gestruggelt, interne Bereiche aufzubauen und zu implementieren. Weil die auf dem Papier erstmal Geld kosten, aber keine abrechenbaren Stunden produzieren.
Ja, macht Sinn,
Da überlegst du dir dann natürlich schon, machen wir das jetzt? Ja. Also Assistenz, Marketing oder eben auch People and Culture. Aber ich kann jetzt heute sagen, dass die internen Rollen, also auch, wie gesagt, du insbesondere, wahrscheinlich die größte Entlastung gebracht haben, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Ja? Also das ist Brutal, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, man spart sich ja dann dadurch auch vielleicht einen anderen Headhunter, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Hatten wir ja auch ein paar Profile, die jetzt einfach so direkt reingekommen sind, wo man wahrscheinlich früher hätte Headhunter einsetzen müssen. Ja. Und ich glaube, das ist auch immer ganz cool, gerade wenn man, klar, wir hatten Headhunter an Bord, die uns super, super gut kannten, haben auch super, super Profile, wo wir auch immer noch davon profitieren, mit reingebracht. Aber es ist ja, glaube ich, auch cool, wenn man sagt, man hat das dann einfach in-house. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen ist das, glaube ich, auch ganz cool.
Ja, klar, also das auf jeden Fall. Aber es ist schon faszinierend, finde ich, wie diese Mehrzeit, die man dann irgendwo als Gründer hat, dann auf einmal sich auch wiederum übersetzt in eigentlich wiederum mehr Umsatz oder mehr Projekte oder.
Absolut,
ja. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. ich weiß nicht, deswegen, wenn ich, glaube, nochmal gründen würde, dann würde ich solche Rollen tatsächlich wahrscheinlich auch früher besetzen, ja. Es gibt noch ein Zitat von dir: Wer Menschen will, muss auch Menschen ansprechen.
Ja.
Was meinst du damit?
Ich glaube, dass man den Menschen mal so ein bisschen mehr Wahrheit oder Transparenz, Offenheit zutrauen kann, als man oft denkt. Also ich kenne das auch aus der Vergangenheit, dass man oft irgendwie Entscheidungen hinter verschlossenen Türen getroffen hat oder irgendwie auch versucht hat, Informationen zurückzuhalten, weil man irgendwie Angst hatte, es schlägt irgendwie Wellen oder es könnte dann irgendwie missinterpretiert werden. Und ich finde, das ist ja auch der Ansatz, den ihr habt, was ich so schön finde, ist, man kann den Menschen echt viel Transparenz zutrauen. Und genau, wenn man im Vorhinein auch den Leuten die Fakten auf den Tisch legt, bringt es tausendmal mehr, als wenn man irgendwie eine Gerüchteküche anfängt, trudeln zu lassen. Und ich finde, es ist in vielen Prozessen so. Also im Recruiting muss man transparent sein, man muss Menschen ansprechen, aber auch tatsächlich die Leute, die hier sind. Und ich bin auch der Meinung, dass man kann Tausende von Euro oder noch mehr für Employer Branding ausgeben. Und es ist super wichtig, das will ich nicht abstreiten. Aber wenn die Leute dann hier ankommen und sich hier nicht wohlfühlen, weil denen was ganz anderes versprochen worden ist, bringt es halt letztendlich nichts.
Ja.
Sprich, man muss die Menschen so ansprechen, wie es auch wirklich ist und auch ehrlich und transparent sein. Und wenn die Leute dann oder die Personen dann auch bei uns starten, dann wissen sie, worauf sie sich auch einlassen. Und das ist nur fair für alle Parteien. Und deswegen finde ich, man muss Menschen einfach ansprechen und da ehrlich und transparent sein. Mhm. Ja.
Finde ich auch. Ich meine, wir hatten ja in der ersten Hälfte vom Jahr 2025 schon auf eine Crunch-Time. Also es waren viel zu viele Projekte im System. Es war alles on the edge.
Ja.
Das ganze Team war mal an der Grenze. Und ich glaube im Nachhinein schon, dass wir das in Vorstellungsgesprächen dann auch so vermittelt haben, dass das hier keine Spaßveranstaltung ist. Ja, dass wir zwar ein cooles Team haben und so, aber dass es gerade ganz schön Dampf ist, was wir hier im System haben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das jetzt Leute nicht abschreckt, sondern eher irgendwo bestätigt in ihrer Entscheidung zu sagen, hey, die sind da eigentlich ehrlich und offen. Und am Ende ist es dann nicht komplett das Gegenteil von dem, was eigentlich im Vorstellungsgespräch versprochen wird.
Absolut.
Und das ist wichtig, glaube ich.
Absolut. Ja. Und wenn man es den Leuten so sagt und sie trotzdem in Anführungsstrichen zu uns wollen, dann sind es die Richtigen. Also klar, wir haben es ja auch ernst genommen mit der Crunch-Time. Also wir haben da viel Dialog auch gesucht. Gerade die Manager sind ja dann auch nochmal auf uns zugekommen. Also sprich auf Wolf, dich und mich und haben das auch nochmal angesprochen gehabt, dass momentan auch einfach die Projektlast sehr hoch ist und haben da auch Lösungen gesucht und waren da ja auch, haben das offen auch in der Kommunikation gespielt. Also es ist jetzt nicht so, dass man es natürlich nicht ernst nimmt, aber ich finde, das ist eben, man muss trotzdem eben auch einfach da ehrlich und transparent dann sein, wie du sagst, auch den Werbern gegenüber sein und dass es eben auch mal vorkommen kann. Und es ist halt wahrscheinlich einfach, dass das das Berufsbild eines Beraters auch einfach mitbringt und macht ja auch Spaß. Also ich würde sagen, wahrscheinlich arbeite ich hier jetzt auch mehr, als ich den in meinen vorherigen Stationen, aber mir macht es unfassbar viel Spaß. Von
wir
dem
müssen
her
dich oft heimschicken.
Ja, das stimmt. Ja, wenn es Spaß macht.
Ja.
aber ich finde, das ist ja dann auch, was man sagt, das muss einfach vom Typ Mensch dann auch einfach passen. Und wenn das jemand ist, der auch sagt, okay, ich kann so Crunch-Time und mir macht das Spaß, dann passt es auch einfach.
Ja.
Und dann ist es.
Dann sind wir mal transparent. Ich habe das Gefühl, dass es seit, für mich persönlich, seit August deutlich entspannter ist.
Ja.
Also es ist, glaube ich, immer noch kein 9-to-5-Job und keine Ahnung, ich habe immer mal nur eine Nacht, wo ich nicht so ruhig schlafe. Das ist, glaube ich, normal. Aber warum glaubst du, dass es seit August irgendwie wie geölt, also was heißt wie geölt, aber irgendwo einfach ruhiger läuft?
Ja. Das ist echt eine gute Frage. Ich würde sagen, tatsächlich, weil wir viel aufgearbeitet haben. Also ich glaube tatsächlich, wie du gesagt hast, es waren so ein paar Themen im Sommer, die einfach zu heiß gekocht sind oder und dann einfach da gebrannt haben. Ich glaube, wir haben halt super oft den Dialog auch gesucht. Wir haben ja auch generell immer jede Woche ein Weekly am Montagmorgen immer, wo wir uns auch quasi darüber austauschen, welche Projekte gerade in Anbahnung sind oder was wir jetzt auch gewonnen haben etc. Und da haben wir ja auch super oft und offen den Dialog gesucht. Und ich glaube, das hat auch einfach geholfen, dass wir dem Team signalisiert haben, wir nehmen es ernst, wir suchen Lösungen. Es wurden ja dann auch tatsächlich das eine oder andere Projekt, was euch, glaube ich, auch schwer gefallen ist, konnten wir einfach nicht annehmen, weil es einfach zu viel war. Und ich glaube, das war auch nochmal ein Zeichen dem Team gegenüber, dass man sagt, wir nehmen das ernst. Wir haben jetzt auch ein Projekt tatsächlich abgelehnt, weil wir gemerkt haben, es geht nicht mehr, dass man das Problem auch ernst nimmt und eben auch tatsächlich dann eben gesagt, wir führen eben diese regelmäßigen Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen ein. Und ja, ich glaube, das hat schon nochmal zur Entspannung beigetragen.
Mhm. Ich denke auch, ja, also ich meine, es gibt ja oft in Unternehmen, glaube ich, so dieses, gibt es dann irgendwelche Gespräche und dann macht man irgendwas aus und dann versandet das irgendwo.
Absolut.
Und Leute wissen in dem Moment eigentlich schon, dass sowieso nichts damit passiert.
Absolut.
Ich glaube, das ist ja wirklich aus Leadership-Sicht ganz, ganz wichtig, die Punkte aufzunehmen und dann wirklich auch umzusetzen und anzugehen.
Ja.
Ich sehe das auch oft in Konzernen oder so, da wird irgendwas gesagt, das und das, ja, machen wir und so. Oder es wird nur irgendeine Karotte hingehalten und du weißt eigentlich in dem Moment schon, dass das, sowieso nichts damit passiert.
Absolut. Und wir haben auch viel in Dialog gesucht. Also du und Wolf, ihr habt das zusammen in Dialog gesucht mit den Kollegen. Aber auch ich habe dann tatsächlich wirklich proaktiv jedem Kollegen nochmal oder Kollegin auch nochmal einen One-to-One eingestellt. Ich bin mit jedem eigentlich entweder Mittagessen gegangen oder Kaffee trinken und habe gesagt, du kannst mit mir sprechen, wenn irgendwas drückt, geh auf mich zu. Auch einfach, um zu signalisieren, uns interessiert und wir sind dran. Und auch wenn wir euch irgendwie unterstützen können, wir wollen das wirklich. Und ja, wie du gesagt hast, ein Konzern versandet es halt oft. Und genau das haben wir gleich signalisiert, dass das uns einfach super wichtig ist, dass es nicht der Fall ist hier.
Ja, nee, ich denke auch. Und ich glaube, wir haben jetzt auch wirklich ein tolles Team zusammen. Ich glaube, wir haben ein sehr harmonisches Team. Ich glaube, hier gibt jeder alles. Gleichzeitig sind es jetzt auch keine komplett hirnlosen High-Performer, die wirklich nur Arbeit im Kopf haben, sondern die auch sagen, hey, jetzt ist gut. Ich sag mal, alles, was an Störfaktoren vorhanden war, haben wir, glaube ich, auch fairerweise rausbekommen aus dem System. Da muss man auch ehrlich sein, wenn Leute hier nicht reinpassen, dann muss man auch die Entscheidung einfach treffen. Ja. Das, denke ich, haben wir auch immer konsequent gemacht. Ja. Und wenn du das nicht tust, dann befällt das sozusagen die ganze Organisation.
Ja, und tatsächlich, dass jemand nicht reinpasst, das ist, finde ich, auch tatsächlich so ein Alleinstellung, gesagt, merkt man mal, ist vielleicht ein hohes Wort, aber es ist ja bei unserem Recruiting-Prozess auch schon so. Also wir haben ja immer eingangs zwei Personality-Fit-Interviews, dann die Cases, dann lernt ihr bei Festanstellungen die Person nochmal kennen. Aber wenn einer im Laufe des Prozesses sagt, es vibet nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er ins Team passt, dann ist es ein Nein. Und ich glaube, da wird oft auch bei vielen Unternehmen dann nochmal ein Auge zugedrückt. Und das, finde ich, spricht auch einfach für die radiale Identität, dass wir sagen, wenn einer Bedenken hat, dann nehmen wir das auch ernst. Und wir, glaube ich, haben ja alle so viel verstanden oder wollen alle radial so nach vorne bringen, dass auch irgendwie keine falschen Ego-Themen sind, warum wir jemanden ablehnen würden. Sondern es ist halt einfach, wir wollen, dass jemand ins Team reinpasst und dass wir uns bei jedem Afterwork darüber freuen, wenn die Person dabei ist. Und ich glaube, Das ist einfach auch super, super wichtig und daran sollten wir auch festhalten.
Mhm. Was sind so aus deiner Sicht so die, auch jetzt für andere wachsende Unternehmen vielleicht, was sind so die Best Practices im Recruiting?
Ja, ich glaube tatsächlich nach wie vor einen guten Mix zu finden aus Schnelligkeit und Qualität. Also ich glaube gerade, wir in München brauchen wahrscheinlich nur eine oder zwei Ecken weitergehen. Da haben wir eine große andere Unternehmensberatung. Und klar, wenn man irgendwie frisch von der Uni kommt, von Radial vielleicht noch nie gehört hat, konkurriert man natürlich erst einmal mit den großen Namen. Und ich glaube, dass man deswegen im Recruiting-Prozess auch schnell sein muss. Ich glaube, das ist, damit gewinnt man einfach, wenn man, ich persönlich finde das zum Beispiel, ich mag das auch nicht, wenn man jetzt ein Case-Interview geführt hat oder ein Personality-Interview, wo es super gut war. Ich warte nicht zwei Tage, bis ich ein Feedback gebe. Warum soll ich mir dann Reminder in den Kalender schreiben? Sondern ich rufe einfach direkt an und sage, hey, es war ein cooles Gespräch, wir gehen den nächsten Schritt.
Oder wir brechen Cases ja auch ab, wenn wir nach 10 Minuten merken, das bringt jetzt nichts.
Absolut, ne? genau in die Richtung auch. Und ich finde, das ist, und ich glaube ehrlich gesagt, da können wir halt gewinnen, weil ist halt einfach bei größeren Unternehmen hat man andere Prozesse dahinter, da dauern die Sachen länger. Und ich glaube, da müssen wir einfach einkämpfen. Und ja, wie du sagst, die Qualität auch damit einhergehend hochhalten, dass wir auch, wenn Cases nicht gut laufen, auch einfach konsequent abbrechen. Also ich glaube, man muss gucken, dass man schnell gute Leute in ein wachsendes Unternehmen reinbekommt. Mhm. Und da auch investiert, dass man sagt, man macht ihr ja auch wir investieren ja auch in Personen und das ist, glaube ich, unverzichtbar, wenn man wachsen will.
Mhm. In Sachen Recruiting noch, du hast jetzt das erste Interview in Form dieses Personal Fit Interviews schon 2-3 Mal erwähnt. Wann ist denn jemand ein Personal Fit? Kann man das so greifen? Sind das Werte, Haltung, Fähigkeiten oder ist das, wann ist jemand hier ein Personal Fit?
Also ich glaube, bei uns muss man definitiv eine unternehmerische Person sein. Also ich glaube, eine Person, die einfach sagt, ich möchte reingehen und jeden Tag den gleichen Job machen, passt hier nicht rein. Also man muss neue Ideen einbringen wollen. Man muss unbedingt Drive haben. Also hier hast du definitiv super viel Ownership zu einem frühen Zeitpunkt, was natürlich auf dem Papier erstmal cool klingt, aber es bringt natürlich auch das einher, dass man sich in Themen reinfuchst, dass man bereit ist, die Extrameile zu gehen. Wir sind ein super cooles Team und wenn man eine Frage hat, ist es natürlich, hilft einem hier jeder. Ich hatte das kein einziges Mal hier, dass mir irgendjemand nicht geholfen hätte. Also innerhalb von 5 Minuten hast du eine Antwort oder jemand setzt sich zu dir dazu und versucht dir zu helfen. Ich glaube, vom Personality Fit ist, glaube ich, hier bei Radial das Wichtigste, dass du einfach willst. Also man muss eine gute Ausbildung mitbringen, man muss auch, das ist natürlich, ist jetzt einfach grundsätzlich voraus, man muss einen guten, ja, gute Grundausbildung haben, man muss wissen, worum man spricht. Aber an sich ist es gleich der Drive und das nach vorne kommen wollen und das Unternehmerische.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz zentraler Punkt und ich glaube, unternehmerisch heißt auch einfach Drive, Proaktivität und irgendwo auch Kreativität. Ja. Weil ich muss jetzt mittlerweile sagen, wenn mir jemand im Vorstellungsgespräch erzählt, er will oder sie will strategischer oder unternehmerischer arbeiten als im jetzigen Job, dann wissen Leute manchmal gar nicht, was das eigentlich heißt.
Ja.
Das heißt dann irgendwie gefühlt vielleicht mehr Freiheit oder mehr irgendwie buntes Zeug, ja, was rumschwirrt, keine Ahnung was. Aber was es wirklich heißt, wissen einfach wenige. Und wir hatten ja fairerweise auch schon Leute hier sitzen, die dann einmal erzählen, sie wollen unternehmerischer arbeiten. Dann sind sie hier und dann merkst du halt, so viel unternehmerisches Arbeiten ist da leider nicht dahinter.
Ja.
Deswegen auch für sich wirklich zu definieren, was heißt denn das für mich eigentlich? Meistens heißt es halt, Gas zu geben und Dinge umzusetzen, proaktiv zu sein und, sage ich mal, egolos irgendwo in Themen reinzugehen, die an sich zu reißen und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch. Ja,
absolut. Das ist ja und auch so ein bisschen sich für keine Aufgaben zu fein sein, finde ich tatsächlich. Also bei uns ist es einfach gang und gäbe, dass man alle möglichen Themen macht. Und also ich persönlich liebe es auch total. Ich bin Generalist. Ich mag das, dass ich verschiedene Themen angreife, aber das hast du hier halt bei jeder Position. Und auch gerade, wenn man jetzt zum Beispiel bei uns ein Praktikum macht, klar wird's, kann man Wünsche äußern und kann sagen, ich würde am liebsten jetzt im Transaktionsbereich zum Beispiel arbeiten. Aber wenn halt die Staffinglage gerade so ist, dass wir viele Data-Themen haben, dann haben wir halt Data-Themen und dann müssen wir die Leute auch so staffen, dass es wirtschaftlich ist. Und man lernt ja dann auch wahnsinnig viel. Und es ist ja auch, also wir hatten ja auch Praktikanten, die hier eingestiegen sind, noch nie Power BI geöffnet haben und dann danach als Power BI-Experten hier rausgegangen sind. Man muss halt offen sein. Und ich glaube, das ist auch so unternehmerisch, dass man sich für nichts zu fein ist, sondern halt auch einfach alles als Option zum Lernen sieht und Chance zum Lernen.
Ich weiß ja damals, als ich aus den großen Unternehmen raus bin, da kam dann von dem einen oder anderen die Aussage so nach dem Motto, jetzt bist du dann in so ein kleiner Laden, da lernst du sowieso nichts und hast auch keine Brand im Rücken. Gerade so Stichwort Mitarbeiterentwicklung, du hast doch vorhin schon gesagt, Leute werden hier schnell zu Experten, frühe Ownership und so weiter. Wenn jetzt jemand sagt, in so einem kleinen Laden lernt man im Zweifel nichts, wie würdest du das beantworten hier?
Ich würde es tatsächlich mit meiner eigenen Lernkurve beschreiben. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte wahrscheinlich nirgendwo anders wie gelernt wie jetzt hier in den letzten Monaten, weil man eben tatsächlich die Verantwortung auch bekommt. Und ich dachte tatsächlich früher wahrscheinlich, wenn du mich im Grundstudium Bachelor gefragt hättest, hätte ich mich immer im Konzern gesehen. Jetzt bin ich hier und versuche aus Radial ein großes Unternehmen, ein noch größeres Unternehmen zu machen. Ich finde, man entwickelt sich halt extrem mit der Rolle mit, die man hier hat. Und eben tatsächlich, dass man so viele auch Querbereiche hat. Ich meine, in welcher Rolle hätte ich das aktuell, dass ich Recruiting machen kann, dass ich mich eben um Mitarbeiterentwicklung kümmern kann, dass ich Mitarbeiterbetreuung machen kann. Jetzt haben wir ein neues ERP-System und HR-Tool eingeführt, war damit ein Ding. Also wo hätte man das, dass man so viele verschiedene Sachen machen kann und das fördert die Lernkurve extremst.
Ja, sehe ich auch. Und für die Berater, vielleicht verlierst du da noch ein Wort, was wir da so machen, schulungstechnisch?
Klar, gerne. Also das ist tatsächlich, wir haben alle 3 Wochen ein Learning-Curriculum. Ist eigentlich auch, glaube ich, selten oder habe ich in der Form auch noch nie gehört. Und zwar ist es, läuft es immer bei uns so ab, dass wir quasi, wenn jemand im Projekt irgendwas gelernt hat oder irgendwie einen Input hat oder irgendwas, was er sagt, das wäre interessant für alle, kann das ins Team tragen. Also wir haben zum Beispiel jetzt Jan auch da, der super stark im PowerPoint auch ist, hat eine super gute PowerPoint-Schulung letztens gehalten, weil er da einfach absoluter Profi ist. Oder auch andersrum, wenn ich jetzt zum Beispiel im Projekt merke, ich habe irgendwo Lücken, kann man das in eine Excel-Liste eintragen und wir versuchen das dann so ein bisschen zu merchen, dass wir dann quasi eine Session dazu halten. Und ja, das gleich ist schon auch cool. Also es ist ja auch relativ viel Lernzeit, mit die Berater auch haben. Also alle 3 Wochen 1,5 Stunden, die wir da uns in der Regel zusammensetzen, ist gleich schon auch einzigartig. Und auch Udemy haben wir tatsächlich noch als Lernplattform. Sprich, wenn man irgendwie jetzt auch irgendwie nochmal ein Thema hat, wo ich sage, wo ich mich reinfuchsen, kann ich jederzeit ein E-Learning dazu machen. Ist auch eine riesengroße Plattform. Also von dem her, glaube ich, ist da auch alles gegeben, was man eigentlich sich wünschen kann.
Ja, ja, ich sage es zwar ungern, aber auch hier muss man beim Onboarding gewisse Pflichtschulungen mittlerweile machen.
Ja, das stimmt.
Und IT-Sicherheit und Datenschutz und so weiter. Aber gehört halt einfach dazu, ne?
Absolut.
Ich meine, Datenschutz, IT-Sicherheit, alles, was da heute so wichtig ist, das sind halt so Basics, die du einfach den Leuten einmal beibringen musst.
Absolut, ja.
Weil das die Mandanten halt auch einfach erwarten.
Ja, ja. Klar. Ja, und es ist ja auch tatsächlich so, dass wir uns da unabhängig davon auch nochmal tatsächlich Experten noch reinholen, wenn wir sagen, wir haben jetzt auch Themen, wo wir das Wissen auch hier jetzt nicht haben, dann holen wir uns auch nochmal Trainer in gewisser Weise rein.
Ja, genau, das haben wir jetzt mehrfach schon gemacht. Das letzte war ja mal wirklich so eine Programmierschulung,
ja.
Also wirklich IT-Hardcore sozusagen, Datenbankprogrammierung, SQL.
Ja.
Das sind natürlich Themen, die man einfach jetzt ins Team bringen muss. Wir werden ja auch immer mehr eine Finance-Tech-Bude.
Ja.
Und entsprechend brauchen das die Leute halt auch als Basic-Skillset, zumindest um mitreden zu können.
Absolut.
Ja, inklusive uns Gründern, weil wir müssen ja auch noch irgendwie verstehen, was eigentlich abgeht draußen.
Ja.
Also von dem her, das ist schon extrem wichtig. Die Schulungen werden ja auch alle aufgezeichnet und dann entsprechend auch zur Verfügung gestellt. Also der Input ist hier, glaube ich, schon relativ hoch.
Ja, und da schließt sich ja dann auch wieder der Kreis zu den Onboarding-Trainings, die du gesagt hast, weil gerade wir dann natürlich auch gewisse Trainings, die wir im Rahmen des Learning Curriculums auch machen, dann eben auch aufgenommen werden, wie eben auch die PowerPoint-Schulung oder auch Working Generic, also gewisse Trainings, wo wir sagen, das ist einfach sinnvoll, wenn man das am Anfang schon mal gehört hat, die wir dann da auch direkt mit reingepackt haben, dass wir die Leute da noch sozusagen schnell auf Spur bringen und dass man dann bei uns auch hoffentlich einen smoothen und einfachen Start hat.
Ja. Was ich auch noch super spannend fand, jetzt sind wir ja im Beratungsgeschäft durchaus in einer schnelllebigeren Branche unterwegs, wo teilweise der externe Druck relativ hoch ist.
Ja.
Trotzdem sagst du ja, wir müssen hier irgendwie psychologische Sicherheit schaffen für die Leute. Das finde ich einen schönen Begriff oder einen schönen Terminus. Was meinst du genau damit und wie bekommt man das hin in so einem High-Pace-Environment?
Ich glaube tatsächlich, dass wir die Personen oder die Kolleginnen und Kollegen einfach mit allen möglichen Problemen auch ernst nehmen können und auch das Gefühl geben müssen oder nicht müssen, sondern man macht es ja gerne, aber dass man das Gefühl gibt, man kann über alles sprechen. Und ich glaube, das haben wir hier einen relativ sicheren Hafen. Also wir machen ja dann zum Beispiel auch jedes Jahr ein Offsite, wo ja auch nochmal zum Beispiel gewisse Sessions auch geht, wo man dann drüber spricht, wie sich auch Leute auch fühlen oder wo man auch radial hinentwickeln möchte. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man jegliches Feedback, das Kollegen und Kolleginnen quasi bei uns einbringen, auch wirklich ernst nimmt und da ihnen auch nicht das Gefühl oder nicht das Gefühl vermittelt, dass irgendeine Denkart falsch wäre oder dass es gerade nicht angebracht wäre. Und du sagst, es ist oft einfach Druck auf den Projekten, aber auch die Managerregel, die es ja jetzt eigentlich auch erst seit Anfang des Jahres jetzt oder 2025 gibt, glaube ich, nimmt auch nochmal viel rein. Viel psychologische Sicherheit bringt es auch nochmal in die Organisation rein, weil da regelmäßig Gespräche gesucht werden. Man weiß, ich habe einen Mentor, der mich auch unterstützt. Vielleicht auch irgendwie, wenn ich gerade ein Problem habe, die gleiche Situation schon mal mitgemacht hat. Und ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass man da auch Ansprechpersonen hat. Und ja, oder auch ihr seid ja auch super oft im Büro, die Tür ist offen. Man weiß, ich kann jederzeit reinkommen. Und ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass man die Bereitschaft und die Zeit sich da auch nimmt.
So, hier wieder meines Erachtens, also ich stresse das Thema immer so brutal, weil ich es einfach nicht verstehe. Wenn du dein eigenes Ego ein bisschen im Griff hast, dann schaffst du schon psychologische Sicherheit.
Ja,
ne?
Ja, ist auch ein guter.
Das ist eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, wenn jemand kommt und was kritisiert oder eine bessere Idee hat, das ist doch das Beste, was dir passieren kann.
Absolut.
Ich verstehe das nicht, warum man dann da irgendwie sich verteidigen muss oder obwohl man weiß, dass die andere Idee besser ist, irgendwie anfangen muss, da sich schlecht zu fühlen oder, also habe ich, weiß nicht, verstehe ich nicht. Also das, wegen stresse ich das Thema aus. Also das kriegen wir dann augenscheinlich ein bisschen besser hin, zum Glück. Ja. Also da stehe ich auch dahinter. Also ich bin mit Sicherheit der Meinung, dass wir in vielen Dingen besser sein könnten, dass wir viele Dinge nicht perfekt machen. Aber ich glaube, was so egoloses Leadership angeht und wirklich von ganzem Herzen zu sagen, Leute, bringt uns die Themen, die nicht funktionieren, kritisiert uns tot, nimmt die Firma auseinander, sagt uns, was wir anders machen sollen. Ich glaube, das wird jeder hier im Team unterschreiben, dass das jederzeit möglich ist.
Absolut, ja. Ja, nur so lernt die Organisation auch. Also es sind ja auch manchmal auch Prozesse, die sich durch die Zeit so eingegroovt haben, weil man es immer schon so gemacht hat, wo man ja eigentlich nicht hin will.
Den ich liebe, ja, das haben wir schon immer so gemacht.
Absolut, ja, das ist aber das ist nicht positiv, sondern das Negative, es hat sich einfach eingegroovt. Und da ist es wichtig, dass man auch nochmal vielleicht frischen Wind von Personen, die jetzt bei uns neu starten, reingebracht bekommt. Also es ist unglaublich wichtig, dass man da auch mit offenen Augen durchs Leben läuft und das dann auch anspricht,
Ja, ich habe das auch mit Wolf öfter. Also wir sind eigentlich jetzt schon, obwohl wir noch ein junges Unternehmen sind, in einer Dauertransformation.
Ja.
Also es ist eigentlich alle 3 Wochen, 4 Wochen verändert sich wieder irgendwas. Jetzt haben wir gerade unsere eigene KI so weit entwickelt, dass die sich mit einem Data Warehouse von uns automatisch verbindet und du quasi mit deinen eigenen Daten chatten kannst.
Ja.
Das sind auch so Themen, wo wir gesagt haben, nee, wir gehen einen eigenen Weg. Wir warten nicht, bis Copilot irgendwie besser wird, als dass es das abschreibt, was sowieso schon in der Tabelle steht, sondern wir müssen da selber ran an das Thema. Wir müssen uns da selber challengen. Ist vielleicht risky, ja. Vielleicht fallen wir auf die Schnauze, vielleicht ist auch die falsche Entscheidung, aber zum jetzigen Stand zumindest war es die richtige. Und ich glaube, das sind so Themen, diese neuen Themen immer anzunehmen, sich selber zu hinterfragen und auch mal zu sagen, das läuft richtig scheiße bei uns. Wir müssen hier was tun. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil Change-Resistenz, Transformationsresistenz oder der Satz, das haben wir schon immer so gemacht, das ist die Versicherung, dass du heutzutage einfach ein endliches Unternehmen bist.
Absolut, ja.
Und jetzt wird ja auch gesagt, der Markt ist so schwierig und 30.000 Insolvenzen nächstes Jahr und diese exogenen Faktoren und die Weltpolitik und schieß mich tot. Ich würde behaupten, dass viele, viele Insolvenzen einfach hausgemacht sind.
Ja.
Wenn sich die Unternehmen, inklusive natürlich auch der Politik bei uns, da ein bisschen anders aufgestellt hätte, dann hätte man, glaube ich, viele Insolvenzen vermeiden können.
Ja, ich finde, was gibt der Spruch von dir oder von Wolf? Ist Happy Team, Happy Client.
Wolf.
Finde ich eigentlich super passend, weil ich finde, es ist so einfach. Und genau darin muss man eigentlich immer arbeiten und sich halt hinterfragen. Und sobald ich merke, der Kunde ist in irgendeiner Weise nicht happy, dann habe ich halt irgendwas falsch gemacht. Dann muss ich mein eigenes Verhalten challengen und sagen, wie mache ich es das nächste Mal besser? Und das Gleiche beim Team. Klar, gibt es immer wieder irgendwelche Sachen, die vielleicht dann irgendwie einfach nicht so gut funktionieren, aber dann, warum hat es nicht funktioniert? Und ich finde, das ist das Wichtigste. Und ich finde, eigentlich ist es so einfach, wenn man wirklich nach dem Motto lebt.
Es ist total einfach. In dem Moment, wo du ein Unternehmen auf die Kundenzufriedenheit ausrichtest und sagst, am Ende geht es darum, den Kunden zufriedenzustellen.
Ja.
Und jegliche Arbeit, die getan wird, auf die Kundenzufriedenheit auszurichten, dann hast du auch automatisch einen Purpose als Unternehmen. Da kannst du dann Workshops machen und our purpose ist und schieß mich tot und dann sagen, ich mache jetzt noch eine Stufe hoch 3 vom dem, was ich eigentlich tue. Das hilft am Ende nicht.
Ja.
Wenn du vollen Kundenfokus fährst und auch dieses, was ich auch in großen Unternehmen oft sehe, dieses sich künstlich busy halten, ja, über irgendwie eine 8-fache Matrix, dann irgendwie hat der den Call mit dem wieder und dann sitzen da wieder 8 Leute zusammen und dann werden intern wieder 40-seitige Slide-Decks erstellt, die am Ende gar kein Kunde sieht, im Zweifel, da kommst du nicht weiter mit diesem künstlichen busy halten.
Ja,
also voller Fokus auf Kundenzufriedenheit, jedes Tun und Handeln auf den Kunden ausrichten. Und im Zweifel sich auch bewusst sein, dass das Geld nicht verdient wird, indem ich intern Präsentationen bastle, sondern draußen auf der Straße bin und aktiv bin. Ja, absolut. Ich glaube, das sind so ein paar Themen.
Ja, das halten wir ja auch eigentlich oder versuchen wir ja auch stark umzusetzen. Also wir haben super wenig interne Termine. Ich habe es vorher angesprochen, wir haben Weekly, wo wir alle nochmal zusammenholen, um alle möglichen Themen anzusprechen und dass auch wirklich jeder up-to-date ist. Sonst haben wir noch ein Staffing-Meeting, neuerdings ein Austausch zwischen den Managern, was, glaube ich, uns auch voranbringt. Und das war's schon. Also außer man setzt Afterwork vielleicht noch mit rein, das wir jedes Monat haben. Aber würde ich jetzt mal ausklammern. Ich glaube, man muss die Prozesse auch schlank halten und auch im Wachstum da auch dabei bleiben, dass man das so lebt auch.
Ja, Und klar, da sind halt die Prozesse wiederum wichtig. Skalierbare Organisation.
Ja.
Mehr Leute machen es nicht unbedingt dann effizienter.
Ja. Und bei Happy Client, haben wir ja auch tatsächlich das Bonusmodell so gestrickt, dass tatsächlich unser Team ja auch den Bonus anhand einer Kundenzufriedenheitsumfrage bekommt. Also es wird ein NPS, also Net Promoter Score, evaluiert, ob der Kunde uns wieder weiterempfehlen würde. Wenn der Wert dann zwischen 9 und 10 ist, kriegt man quasi einen Bonus ausgezahlt, drunter
und
nicht.
Auch nur, wenn er bei 9 und 10
genau,
ist.
Genau, ne? Nur wenn er
richtig, ja. Also das ist schon, sag ich mal, so dieses Qualitätsthema ist halt hier schon wichtig. Ne?
Ja.
Wenn du halt jetzt Net Promoter Score 8 kriegst, ja, und das heißt, es war ganz okay, aber jetzt weltbewegend war es auch nicht, dann gibt es halt auch keinen Bonus.
Ja.
Ne? Also wir wollen die Kunden begeistern, wir wollen denen einen Mehrwert bringen. Und wenn wir das schaffen, dann kriegt das Team eben auch einen Teil vom Umsatz.
Ja, und so hat halt jeder den Anreiz, wirklich kundenorientiert auch zu arbeiten.
Ja.
Das glaube ich echt. Und das ist, glaube ich, in der Form auch einzigartig. Also man ist ja, wie oft werden Bonusentscheidungen dann irgendwie hinter verschlossenen Türen geschlossen und man bekommt dann irgendwie einmal im Jahr einen Bonus mitgeteilt und so ganz verstehen, woher das jetzt kommt, tut man es nicht. Das wollen wir nicht. Bei uns ist es transparent. Und ja, der Kunde entscheidet, ob das Projekt sozusagen gut war oder ob der Bonus dann in der
Kurs ist. Und da muss man wirklich interessanterweise sagen, das ist ein System, was wir von Anfang an so haben.
Ja.
Also es hat sich ja wirklich sonst alles verändert.
Ja.
Also egal, was ich heute in der Organisation anfasst, irgendwie war das mal anders.
Ja.
Aber dieses Thema kundenzufriedenheitsbasierte variable Vergütung, das haben wir tatsächlich von Anfang an in der Form. Wir haben es immer noch ein bisschen getweakt, dass wir gesagt haben, jetzt nur noch bis Senior Manager und Director Partner Strukturen sind wieder anders und individueller. Aber der Grundgedanke dahinter, der war tatsächlich von Anfang an so. Und dieses Incentive macht auch was hier.
Ja, absolut.
Also das merkt man schon enorm. Ja. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was vor in den nächsten Wochen und Monaten. Zum jetzigen Zeitpunkt schließen wir das Jahr 2025 langsam ab.
Ja.
Sind jetzt rund 30 Leute innerhalb von dreieinhalb Jahren. Also ein relativ schnelles Wachstum. Ich bin auch gespannt und hoffe, dass wir die Kultur auch bei weiterem Wachstum so halten können. Ja. Wir streben ja weiteres Wachstum an, also sowohl in Deutschland, du hast vorhin neue Servicebereiche erwähnt, also Textidee steht unter anderem auf der Liste. Wir expandieren gerade in die USA, haben da jetzt ja gerade quasi einen Headhunter-Vertrag unterschrieben. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, vielleicht haben wir dann tatsächlich schon einen Managing Director in den USA.
Fingers crossed.
Fingers crossed, ja, unbedingt. Wir bauen Bulgarien auf.
Ja.
Was ist bei dir auf der Liste für, sage ich mal, das erste Quartal 2026?
Oh, gute Frage. Sehr viel. Steht auf meiner Liste, dass wir nochmal so ein bisschen auch die Uni-Kooperationen ausbauen. Also wir haben jetzt einen Gastvertrag, wirst du jetzt dann an der WHU auch erhalten. Wir hatten jetzt...
Das weiß ich noch gar nicht.
Doch, das hatte ich dir.
Echt okay. Also, freue ich mich aber trotzdem. Ja.
Also das Datum steht noch nicht, deswegen wahrscheinlich. FH München warst du ja auch. Und ich will auch tatsächlich nochmal, wir haben jetzt dann im Januar, Ende Januar nochmal die erste Recruiting-Veranstaltung in-house, auch mal was ich jetzt auch einfach nochmal häufiger und professionalisierter machen würde, dass man sagt, man versucht nochmal den Connect zu den Studenten auch ein bisschen besser hinzubekommen, weil aktuell ist es tatsächlich, also wir bekommen natürlich gute Bewerbungen, aber ich möchte auch einfach nochmal so ein bisschen die Quantität an guten Bewerbungen heben. Das ist, glaube ich, definitiv was, woran ich noch arbeiten will.
Wir sind ja auch auf Instagram jetzt.
Wir sind jetzt auf Instagram, stimmt. ansonsten ist es tatsächlich auch einfach nochmal dieses Thema Learning. Also ich glaube, wir sind da sehr gut und aber muss ehrlicherweise sagen, nachdem wir uns ja im 2025 verdoppelt haben, da war sehr viel Arbeit im Recruiting auch was zu tun, das ganze Prozess abzuwickeln etc. Ist es bei mir immer so ein bisschen in der Prio-Liste nur an eineinhalbster Stelle sozusagen gekommen. Und ich glaube, da will ich auch einfach nochmal rangehen, dass man sagt, die ganzen... da vielleicht nochmal so ein bisschen mehr reinzugehen, welche Inhalte fehlen wirklich, wie kann man nochmal unsere Berater auch auf eine Spur höher bringen, sind eh immer natürlich schon sehr, sehr gut, aber das ist, glaube ich, so nochmal das, was ich, wo ich mich einfach nochmal so ein bisschen reinfuchsen will und gucken will, dass man da noch ein bisschen...
Ja, wir haben es ja auch jetzt kürzlich wieder gesagt, dass wir jetzt einfach auch nach ein paar einfach Learnings, die man, glaube ich, machen muss als junges Unternehmen, dass wir tatsächlich... Und das meine ich jetzt auch gar nicht drohend oder so, sondern eher positiv, dass wir einfach auch bei der Qualität keine Kompromisse mehr machen.
Ja.
Ja, also auch irgendwie, sage ich mal, wenn sich Praktikanten hier gut schlagen oder Werkstudentinnen und Werkstudenten gut schlagen, dann stehen da alle Türen offen.
Ja.
Wenn wir merken, Drive, Ownership, Know-how, wie auch immer, passt nicht 100%, dann drücken wir kein Auge zu, sondern dann ist es auch einfach nicht so.
Ja,
also wirklich Top-Notch-Qualität. Es war schon immer unser Ziel, aber ich glaube jetzt mit deiner Power, dadurch, also einfach viel mehr Bewerbungen jetzt reinkommen, fairerweise, können wir da auch noch mehr einfach ein Auge drauf werfen, dass wir wirklich nur Top-Leute hier reinholen.
Absolut. Ja?
Und da meine ich jetzt nicht, dass die dann irgendwie einen WHU und St. Gallner 1,0er Abschluss brauchen, sondern eher das, was du vorhin eben beschrieben hast, die Werte, die wir leben, das Know-how, was wir brauchen, das brauchen wir. Das ist klar, wenn jetzt jemand nicht weiß, was Buchhaltung ist, dann ist es halt schwierig in einer Transaktions- und Value-Creation-Beratung. Aber wir brauchen jetzt nicht nur die Elite-Abschlüsse, sondern einfach Leute, die halt Bock haben.
Absolut, ja, das finde ich halt tatsächlich auch nochmal, da würde ich vielleicht auch noch kurz ganz gerne den Satz verlieren, ganz cool. Wenn du quasi bei uns auch Lust hast, bei uns gibt es auch das Beförderungsthemen. Klar haben wir eine Guideline, wo wie der Weg in sich entwickelt. Aber wenn man hier richtig Gas gibt, gibt es ja auch das ein oder andere Beispiel, dann wird man hier nicht nach Zeit befördert, sondern nach dem, wie ready man ist. Und das ist gleich auch was, wo man halt einfach gucken muss oder was mir gleich auch super wichtig wäre, dass wir da dabei bleiben, weil nichts ist frustrierender, wenn man eigentlich ready ist, aber dann dieses halbe Jahr fehlt, warum man jetzt noch nicht befördert wird. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, wo ich einfach, oder wo was ihr ja auch kommuniziert, dass man daran auch einfach festhalten will, dass hier alle Türen wirklich offen stehen, wenn man Gas gibt.
Wir hatten jetzt ja wieder Beispiele in der Praxis. Ja. Ich sage mal, jetzt Ende 2015, das waren auch die ganzen Jahresendgespräche wieder. Ich meine, wir haben jetzt wieder zwei Manager auf dem Fast-Track.
Ja.
Wir hatten eine Kollegin damals, glaube ich, schon nach einem Monat, als sie bei uns war, befördert, weil wir gesagt haben, oh, da ist uns bei der Einstellung tatsächlich irgendwo ein Fehler unterlaufen, weil die deutlich besser ist, als wir dachten.
Ja.
Also da ist es nach einem Monat schon nach oben gegangen. Wir hatten jetzt wieder einen ehemaligen Werkstudenten, der fest eingestiegen ist und quasi schon nach ein paar Monaten befördert wird, weil der einfach jetzt schon irgendwie mit Private Equity, CFOs sprechen kann und Projekte einfach genial durchmanagt. Und ich kann mit sehr, sehr gutem Gewissen sagen, dass ich glaube, in keinem Jahresendgespräch, nicht glaube, dass ich in keinem Jahresendgespräch die Situation hatte, wo einer irgendwie gesagt hat, ich bin eigentlich schon weiter und erwarte jetzt hier irgendwie eine Beförderung.
Ja.
Sondern dass Leute eher positiv überrascht waren, dass wir proaktiv sagen, hey, ihr kommt jetzt schon mal eine Stufe hoch.
Absolut. Ne?
Nicht, weil wir es verschenken, aber weil wir einfach sagen, wenn wir das Gefühl haben, dass der diejenige eine tragende Säule im Team ist und einfach diese Themen so erfüllt, wie wir uns das vorstellen, dann soll es halt auch soweit sein.
Absolut, die haben nichts, das motivierend. Also ich kann jetzt auch aus eigener Brille sagen, man hätte auch nicht damit gerechnet, dass ihr nach 6 Monaten sagt, Simone, sehe nicht als Senior-Managerin. Mhm. Und das ist ja auch super motivierend, wenn man sagt, es wird gesehen, das wird gesehen, dass man sich Mühe gegeben hat und auch da einfach Drive reingebracht hat. Und ich glaube, das ist definitiv was, wo wir darauf achten sollen, dass wir das beibehalten.
Ja. Was würdest du potenziellen Bewerbern jetzt noch mitgeben? Ich glaube, da war jetzt zwischen den Zeilen schon einiges dabei, aber wir suchen ja auch Leute.
Ja.
Was würdest du dem mitgeben?
Also ich würde sagen, Radial ist definitiv ein Umfeld, das fordert und fördert. Und ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also hier kriegt glaube ich keiner was umsonst. Aber wenn man dann, wie gesagt, Gas gibt, dann wird man gefördert. Einem stehen alle Türen offen. Und man kann hier eine Karriere wahrscheinlich hinlegen wie wahrscheinlich nirgendwo anders, würde ich jetzt mal mutig behaupten. Und ich glaube, das würde ich Bewerbern definitiv mitgeben. Also so schnell sich entwickeln wie hier wird man, glaube ich, wie gesagt, wahrscheinlich nirgendwo anders oder selten woanders,
Ja, ich bin manchmal selber überrascht, wie wir es irgendwie geschafft haben, so ein System zu bauen.
Ja.
Man irgendwie fängt man mal an und macht auch nur das, was man meint, was richtig ist. Und mich ehrt das Feedback, ehrlich, also meine ich wirklich ernst, weil wir haben jetzt ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir haben ja nur irgendwie gesagt, das, was wir bisher erlebt haben und was uns nicht gefallen hat, wollen wir ein bisschen anders machen. Ja. Das, was uns super gut gefallen hat, wollen wir genauso machen oder verbessern. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir hier, glaube ich, was Spannendes geschaffen haben, wo man sich einfach toll entwickeln kann. Und ich glaube, ergänzend zu dem, was du sagst, ist ja auch die Vision irgendwo wichtig und irgendwo mal einzuordnen, wo wir gerade sind, weil wir als Unternehmen halt aus meiner persönlichen Sicht und auch aus Wolfs Sicht ja komplett am Anfang stehen.
Ja.
Also klar hatte ich jetzt ein bisschen Wachstum die letzten 3 Jahre und natürlich hat sich das jetzt gut entwickelt und man könnte jetzt theoretisch auch sagen, wir lassen das Ganze einfach so weiterlaufen, dann geht es ja allen gut und uns geht's gut und passt alles.
Ja.
Aber wir haben jetzt ja schon vor, sage ich mal, das global zu entwickeln, das ganze Thema hier. Und uns Marktanteile zu klauen.
Ja.
Die Marktanteile klauen wir uns jetzt schon und wir würden die uns auch noch zukünftig klauen und da einigen Wettbewerbern das Leben schwer machen. Da freue ich mich auch persönlich drauf. Am Ende ist Wettbewerb einfach ein Wettbewerb. Und wenn du jetzt frühzeitig natürlich in so einem sich schnell entwickelten und schnell wachsenden Unternehmen Teil der Reise bist, dann hast du natürlich eine komplett andere Perspektive, als wenn du in ein etabliertes Unternehmen gehst, wo, keine Ahnung, sich dann mal wieder vielleicht eine Partnerposition ergibt oder man dann irgendwie nach viermal Betteln vielleicht doch irgendwie weiterkommt.
Ja, 100%.
Ich glaube, das ist hier tatsächlich ein bisschen anders.
Ja, definitiv. Ja, würde ich 1:1 unterschreiben. Also das ist,
Sehr schön. Haben wir noch was vergessen, Simone?
Ich würde nur sagen, der Einstieg lohnt sich bei uns. Also Karriere-Webseite gerne anschauen. Freuen uns immer über gute Bewerbungen. Das würde ich gleich gerne noch loswerden. Sonst, ne?
Ja, genau. Also gibt ja auch viele Podcasts, LinkedIn, Instagram-Beiträge. Da kriegt man auch, glaube ich, ein Gefühl für uns.
Ja, absolut.
Leute können sich natürlich auch jederzeit gerne melden.
Ja, genau. Gerne Kontakt suchen. Wir sind immer offen auch für irgendwie Austausch. Ist auch irgendwie auch super wichtig, gerade wenn man sagt, man hat vielleicht eben jetzt so einen Podcast uns das erste Mal gehört, total gerne auch den Austausch immer suchen. Wir sind da immer offen für Gespräche.
Sehr schön. Ja, dann vielen lieben Dank für die Einblicke. Vielen Dank für die brutale Arbeit, den geilen Einsatz und die wahnsinnige Entlastung hier. Ich sage ja immer, die Qualitätsoffensive 2026 wäre nicht möglich ohne Simone.
Ja, danke schön.
Wir sind da sehr, sehr glücklich, dass du hier bist und freuen uns auf viele spannende Bewerber, die hoffentlich noch zu uns stoßen.
Ja, danke schön.
Es war mal wieder ein Einblick ins Team bei Radial. Nicht irgendein Einblick ins Team, sondern tatsächlich von derjenigen Dame, die das ganze Thema Recruiting, People, Culture, HR, wie man es auch immer nennen möchte, bei uns maßgeblich treibt. Ihr habt es wahrscheinlich rausgehört, dass ich sehr, sehr happy bin, dass Simone an Bord ist und das wird auch weiterhin so bleiben. Wenn ihr jetzt Interesse habt, euch zu bewerben auf Basis von dem Podcast oder irgendwas anderem, was ihr gesehen habt, dann meldet euch wirklich super, super gern direkt bei uns über LinkedIn, über Instagram, über die Website, über die Kontaktdaten, die ihr findet. Stehen wirklich die Türen offen. Wir brauchen die guten Leute hier und wollen die guten Leute hier und wollen die entsprechend auch fördern. Also wartet nicht und freuen uns auf euch und vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.